Um was geht's? Der Schaffhauser Videocast über Energie. Unterstützt vom EKS und von SH Power.
Um was geht's? Da ist der Schaffhauser Energietag. Heute quasi mit einer internationalen Ausgabe. Wir schauen über die Grenze nach Deutschland, wo sich aktuell selber für den Ausbau von erneuerbaren Energien lobt. Ist alles Gold, was glänzt, und wie fällt der Ländervergleich mit der Schweiz aus? Ich bin Beat Rechsteiner und mein Experte im Studio ist heute Bene Müller. Er ist Vorstand von der Solarkomplex AG in Singen. Salut Bene.
Hallo Beat.
Du beschäftigst dich schon seit über 30 Jahren mit erneuerbaren Energien. Sag mal, woher kommt dein Interesse und was fasziniert dich so an dem Thema?
Naja, als junger Mensch denkt man ja über viele Dinge nach, so ich nenne es mal die philosophische Frage, und mir ist relativ früh klar geworden, dass das Thema Klimaschutz und Ausbau erneuerbarer Energien für uns alle, also für die Menschheit insgesamt, von überragender Bedeutung werden wird. Und wenn einem das einmal klar wird, dann überlegt man sich natürlich auch, wo der eigene Beitrag vielleicht liegen kann. Ich habe dann erstmal privat angefangen, ein Bauernhaus energetisch saniert. Und irgendwann ist halt dann in die Gründung von Solarkomplex gemündet.
Mhm, genau, also die Firma, was machst du dort und wie funktioniert, also was weißt die Firma, weißt du, was machen die?
Ja, wir nennen uns ein Bürgerenergieunternehmen. Da steckt die Idee dahinter, dass viele Bürger Geld zusammenlegen. Das hat natürlich ganz klein angefangen. 20 Menschen haben mal eine GmbH gegründet mit gerade lächerlichen 37.000 Euro. Da kann man keine großen Sprünge machen. Mhm. Aber daraus ist jetzt heute ein Unternehmen geworden mit fast 2000 Gesellschaftern, mit 35 Millionen Euro Eigenkapital. Also durchaus ein kleines mittelständisches Unternehmen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass die Bürger in diesem Prozess mitgenommen werden. Und das kann man natürlich tun, indem man sie einlädt, mitzubestimmen. Aber das kann man auch tun, indem man sie einlädt, mitzuverdienen. Ja. Indem sie Miteigentümer werden in diesem neuen erneuerbaren Energiesystem.
Weißt du, neues Geschäftsmodell?
Wir haben angefangen mit kleinen Photovoltaikanlagen auf kommunalen Dächern, auf Schulen, auf Hallen. Das waren natürlich kleine Anfänge, sogenannte Bürger-Solardächer. Heute ist es so, dass das wichtigste Standbein unsere Wärmenetze sind. Wir betreiben in 20 Gemeinden regenerative Wärmenetze, versorgen dort ganz viele Gebäude, private Wohngebäude, gewerbliche, kommunale Gebäude. Also wir sind ein Wärmeversorger im Schwerpunkt. Und der zweite Schwerpunkt ist die Photovoltaik bis heute. Windkraft spielt eine untergeordnete Rolle.
Okay, und was machst du dort? Bist du einfach der Chef?
Ja, wir haben mehrere Chefs, wenn man bei diesem Bild bleiben will. Wir haben einen dreiköpfigen Vorstand. Ich bin seit der Gründung dabei und bin für Finanzen und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Das heißt, ich bin in gewisser Weise das Gesicht von Solarkomplex nach außen. Das ist durchaus manchmal unangenehm für die beiden anderen Vorstandskollegen. Wir haben eine Vorständin für Personal und Verwaltung. Die kümmert sich quasi, dass der Laden intern läuft. Und wir haben noch einen Vorstand Technik, der dafür zuständig ist, dass alle Projekte technisch eben ordentlich ablaufen. Ich selbst habe keinen technischen Hintergrund, auch wenn ich natürlich bei öffentlichen Veranstaltungen alles gut erklären muss. Und ich glaube, das gelingt mir auch ganz gut.
Okay. Ihr heisst jetzt Solarkomplex, du hast aber schon angesprochen. Ein bisschen ist da auch mit Windkraft und anderen alternativen Energien. In welchem Energiebereich geht die Post am meisten ab im Moment in Süddeutschland, wenn man auf die Erneuerbaren schaut?
Ja, das hat zu tun natürlich jetzt mit der Energiekrise und Energiepreiskrise nach dem Ukraine-Krieg, beziehungsweise noch haben wir ja den Ukraine-Krieg, aber diese Energiepreiskrise, die dann im Herbst 2022 eingesetzt hat, die hat bei vielen Gewerbe- und Industriebetrieben reflexartig dazu geführt, dass man auf die eigenen Dachflächen schaut.
Ja.
Endlich muss ich sagen, ja, was mir eben zeigt, hohe Energiepreise sind nicht nur schlecht, sondern sie sind auch durchaus gut, weil sie Menschen anregen, nachzudenken, kreativ zu werden. Und da geht wirklich die Post ab. Wir bauen also große Photovoltaikanlagen von mehreren 100 kW bis mehrere Megawatt im Moment am laufenden Band.
Okay, also auch in dem Bereich vor allem, wo es jetzt wirklich irgendwie vorwärts geht. Schauen wir doch ein bisschen auf die Situation in unserem Nachbarland Deutschland. Wenn wir das anschauen, 2023 war nach 2019, glaube ich, das zweite Jahr gewesen, wo man mehr Energie aus alternativen Quellen hat können erschliessen konnte als aus quasi fossilen Quellen. Wird das zu Recht so gefeiert?
Ja, das würde ich schon sagen. Zum einen ist natürlich so, dass der Umbau einer Energieversorgung in einem großen Industrieland ein Langzeitprojekt ist. Das ist klar, dass das nicht über Nacht einfach übers Knie gebrochen werden kann. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich Zwischenziele setzt und dann auch prüft, ob man sie erreicht. Insofern war dieses Datum, wo zum ersten Mal mehr Strom aus erneuerbaren Energien in Deutschland im Netz war als Strom aus konventionellen, also Atom- und fossile Stromquellen, war natürlich ein wichtiger Schritt, weil damit eigentlich die Ablösung des Systems beschlossen ist oder sich vollzogen hat, auch vor den Augen der Öffentlichkeit. Man darf ja nicht vergessen, dass die erneuerbaren Energien kleingeredet wurden. Noch Anfang der 90er Jahre haben große Stromkonzerne Anzeigen geschaltet. Da stand allen Ernstes drin, dass sich Deutschland nie zu mehr als 4% aus erneuerbaren Energien versorgen kann. Und das ist mir natürlich schon auch eine persönliche Genugtuung, wenn man dann zeigen kann, dass diese absurden Vorhersagen nicht eingetreten sind, sondern dass natürlich das Gegenteil richtig ist. Natürlich kann man sich aus erneuerbaren Energien versorgen. Die Einstrahlung der Sonne ist um ein so Vielfaches größer als das gesamte Angebot an fossilen Energien. Also es ist geradezu töricht, das in Frage zu stellen.
Wie sieht denn der Energiemix aus in Deutschland? Also wir in der Schweiz sind ja sehr stark auf Wasserkraft ausgerichtet. Wie ist das in Deutschland?
Also Deutschland, der Energiemix, wenn man ihn auf den Strombereich bezieht, meistens diskutieren wir ja den Strombereich, dann haben wir jetzt, je nachdem, worauf man es bezieht, Nettostromerzeugung, Bruttostromerzeugung, möchte das jetzt aber nicht da mich im Detail verlieren, liegen wir bei gut über 50%. Ja. Je nach Bezugsgröße bis zu 59% Anteil Erneuerbarer. Dort mit Abstand die wichtigste Säule ist die Windkraft. Windkraft onshore mit etwa 30%. Dann kommt die Photovoltaik, dann kommt die Biomasse und dann noch die traditionelle Wasserkraft, die es bei uns ja auch schon immer gab, aber natürlich in einem wesentlich kleineren Umfang als hier in der Schweiz.
Was sind denn Treiber hinter deren Entwicklung? Eben, du hast gesagt, irgendwie früher hat man das fast ein bisschen belächelt, jetzt sind wir schon bei über 50%. Ist das einfach ein politischer Wille, den man quasi da umgesetzt hat? Oder wieso sind die da besser oder weiter als andere Länder?
Ich würde sagen, in den ersten 10 Jahren, beginnend ab 2000, war es ganz klar das EEG, das Erneuerbare Energiengesetz, wo es eben feste Einspeisevergütungen gab für regenerativ erzeugten Strom. Das war ein, im Nachhinein muss man sagen, genialer Schachzug. Die Einführung dieses Gesetzes ist ja auch in ganz viele Länder weltweit exportiert worden. Mhm. Viele andere Länder haben auch Einspeisevergütungen dann eingeführt. Ja. Aber das hat sich so etwa ab 2015, spätestens 2020 gewandelt. Dann ist es eigentlich rein marktgetrieben. Also auch wir bauen heute unsere großen Projekte nicht mehr auf der Basis von Einspeisevergütungen, sondern wir suchen uns Stromabnehmer und machen mit denen direkte Stromlieferverträge, sogenannte PPAs, weil eben der Strom aus erneuerbaren Energien günstiger ist als der Börsenstrompreis. Das heißt, heute ist es ganz klar marktgetrieben über die Kosten.
Aber trotzdem ist es natürlich so, ohne die vielen staatlichen Mittel hätte man das wahrscheinlich nie geschafft.
Genau, und deswegen kann man jetzt auch rückblickend sagen, dass das gut investierte Mittel waren, um diese Entwicklung eben einmal anzuschieben. Wenn man sieht, dass gerade Photovoltaik in den letzten 20 Jahren etwa um einen Faktor 10 günstiger geworden ist, das finde ich schon spektakulär. Und das können wir ja an den eigenen Anlagen nachvollziehen, die wir selber gebaut haben. Ja, die allererste Anlage, da haben wir noch 5.500 Euro je Kilowatt bezahlt. Heute liegen wir bei großen Dachanlagen bei 500, 600, 700 Euro. Also wirklich ein Faktor 10 in 20 Jahren. Und das ist halt nur durch den Massenmarkt möglich geworden, also durch eine massenhafte Produktion. Und der Massenmarkt ist nur dadurch möglich geworden, dass man ihn irgendwann mal angeschoben hat. Ja. Also aus meiner Sicht war das eine kluge Industriepolitik.
Kann ich verstehen, natürlich auch in deiner Rolle jetzt pro Solarkomplex, haben ja logischerweise auch davon profitiert. Jetzt, da tönt alles sehr gut und trotzdem bin ich ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Also zum einen ist eben, wie gerade 2023, ist auch der Stromverbrauch gesunken und Stromproduktion in Deutschland und gleichzeitig ist Deutschland, haben ja sehr viel Strom importieren. Also ist denn da wirklich eine gesunde Entwicklung?
Bezogen auf ganz Deutschland sehe ich das nicht so, dass das problematisch wäre. Wir hatten letztes Jahr Stromimporte von 9 Terawattstunden, also 9 Milliarden Kilowattstunden. Das klingt natürlich viel, weil da Milliarde drin steckt, aber man muss es ja immer ins Verhältnis setzen. Insgesamt braucht Deutschland etwa 500 Milliarden Kilowattstunden, das heißt, das sind 2%. Ja. Und dafür, dass Deutschland mitten in Europa liegt und es natürlich Stromtrassen in alle Nachbarländer gibt, in die Schweiz, nach Österreich, nach Frankreich, nach Tschechien, nach Dänemark, inzwischen auch ein großes Kabel nach Norwegen, ist ja klar, dass zwischen den Ländern ein Stromhandel stattfindet und der ist übrigens meistens preisgetrieben. Das heißt, es wird immer dort eingekauft, wo der Strom gerade günstiger ist. Von daher finde ich das jetzt nicht problematisch, dass man in einem gewissen Umfang Strom importiert oder exportiert, das war auch historisch schon immer so. Mhm. Aber es ist richtig, Deutschland hatte in den letzten etwa 15 Jahren Stromexportüberschüsse, also wir haben mehr ins Ausland geliefert. Das hat sich jetzt letztes Jahr gedreht. Zum ersten Mal seit etwa 15 Jahren haben wir Importüberschüsse. Aber ich finde, das ist noch ein Umfang, der absolut vertretbar ist und volkswirtschaftlich gesund. Mhm. Anders sieht es aus, wenn man unser Bundesland anschaut, Baden-Württemberg. Da muss ich den Finger in die Wunde legen. Unser Bundesland ist in einem so hohen Umfang von Stromimporten abhängig, das ist sicherlich nicht mehr gesund.
Also generell ist der natürlich schon, also du sagst jetzt, okay, aufs ganze Land findest du es nicht problematisch, aber gerade in dieser fragilen Situation, wo man jetzt ist, ist ja eigentlich gescheit, wenn man selber möglichst gut für sich schauen kann, oder?
Das ist keine Frage. Also Energie ist natürlich heute ein zentraler Standortfaktor. Ohne Energie geht gar nichts. Und deswegen muss man sich immer klar machen, dass es hier auch um die Frage der Versorgungssicherheit natürlich geht. Wenn ich in großem Umfang von anderen Akteuren abhängig bin, dann ist die Versorgungssicherheit nicht mehr, jedenfalls nicht verlässlich gesichert. Und das Zweite ist die Wertschöpfung. Wir müssen uns ja klar machen, dass Energie ein Handelsgut ist, so wie Autos oder Hosen oder Äpfel. Mhm. Und wenn ich in großem Stil Energie importieren müsste dauerhaft, dann würde ich natürlich Wertschöpfung verlieren.
Ja, zumal eben auch gerade viel Gas importiert wird in Deutschland.
Genau, das ist aus meiner Sicht eigentlich der entscheidende Punkt bei der Energiewende an sich. Wir waren in der Vergangenheit massiv von fossilen Energieimporten abhängig, fast alle Industrieländer, auch die Schweiz. Ja. Und das war uns, glaube ich, gar nicht so bewusst, in welchem Umfang dann eben auch Milliardenbeträge für diese Energie abgeflossen sind in Länder wie Russland, wie den Nahen Osten insgesamt. Also insofern ist eigentlich die Energiewende das richtige Mittel, um das langfristig umzukehren. Aber es ist natürlich zwischendrin, und das sehen wir jetzt gerade, auch durchaus mal mit holprigen Phasen verbunden. So würde ich dieses Bild bemühen, dass wir jetzt gerade in einer holprigen Phase sind. Aber die Ausrichtung ist absolut die richtige.
Also grundrichtig stimmt, aber kommen wir auf das zurück, was du gesagt hast, nämlich den Finger in die Wunde legen im Land Baden-Württemberg. Ihr habt letztes Jahr, wenn ich das richtig sehe, das Bundesland auch aus der Schweiz müssen Strom beziehen. Warum ist man in dieser Situation?
Aus verschiedenen Gründen. Zum einen gelingt der Ausbau der Erneuerbaren in Baden-Württemberg nicht in dem Tempo, wie es notwendig wäre. Bei der Photovoltaik kann man so einigermaßen zufrieden sein, aber der Ausbau der Windkraft ist ein einziges Trauerspiel. Man muss das wirklich so sagen. Und auch jetzt in der dritten grün geführten Landesregierung ist es natürlich noch einmal politisch besonders heikel, dass es nicht gelingt, hier die Windkraft besser an den Start zu bringen. Das Zweite ist, dass die großen Leitungen aus dem Norden in den Süden mit erheblicher zeitlicher Verzögerung nur gebaut werden. Wenn die heute schon in vollem Umfang zur Verfügung stehen würden, dann hätten wir weniger das Thema, weil dann könnte man den überschüssigen Windstrom aus Norddeutschland nach Baden-Württemberg bringen, in die großen Verbrauchszentren, nach Mannheim, nach Stuttgart. Aber auch die hängen hinterher, hinter dem Zeitplan. Und dann tritt eben, jetzt muss ich einen technischen Begriff bemühen, der sogenannte Redispatch ein. Das heißt, wenn im Norden zu viel Strom erzeugt wird, ich kriege ihn aber nicht durch die Leitung, dann wird eben im Norden abgeregelt, was ja schon einmal an sich absurd ist. Und dafür werden im Süden dann Kraftwerke angeschaltet. Und das nur deswegen, weil ich eben nicht genug durch die Leitung bringe. Mhm. Also insofern, es reicht nicht, die Erneuerbaren an sich auszubauen, sondern wir müssen auch die Netze umbauen. Wir brauchen größere Übertragungsleitungen von Nord nach Süd, aber selbst die Niederspannungsnetze müssen nachgerüstet werden, weil die Erzeugung jetzt am anderen Ende der Leitung entsteht. Bisher hatten wir die Großkraftwerke an wenigen Standorten. Von dort wurde aufs ganze Land verteilt und jetzt entsteht am anderen Ende der Leitung die Erzeugung auf ganz vielen privaten Hausdächern. In Deutschland auch bei Freiland-Photovoltaikanlagen, bei Biogasanlagen. Ist alles in der Schweiz ein bisschen anders. Ich erzähle jetzt aus deutscher Perspektive. Aber auch da müssen eben die Netze entsprechend jetzt an die neuen Gegebenheiten angepasst werden.
Gut, du hast jetzt die Windkraft in Baden-Württemberg angesprochen und die Netzqualität quasi, um den Strom aus dem Norden in den Süden zu bringen. Liegt es aber nicht auch einfach daran, dass die erneuerbaren Energien, gerade Wind und Photovoltaik, im Winter einfach auch nicht so wahnsinnig viel Saft bringen?
Nee, daran liegt es eigentlich nicht, weil interessanterweise diese beiden großen Erneuerbaren, Wind und Sonne, eben saisonal sehr unterschiedlich einspeisen. Die Sonne logischerweise im Sommer und tagsüber, nur tagsüber. Der Wind eben vor allem im Winter und tags und nachts. Kann man übrigens sehr schön hier in unmittelbarer Nachbarschaft beobachten. Der Windpark Verenaforen liegt ja direkt vor den Toren von Schaffhausen. Die Ertragszahlen werden dort regelmäßig veröffentlicht auf der Homepage des Projekts. Und da sieht man sehr schön, dass das eben eine umgekehrte Suppenschüssel ist, also im Winter viel und im Sommer wenig. Und wenn ich das jetzt richtig kombiniere, Photovoltaik und Windkraft, dann habe ich schon mal eine natürliche Tendenz zum Ausgleich. Ich darf also nicht den Fehler machen, nur auf eine der beiden großen Erneuerbaren zu setzen. Dann wird es sehr teuer, dann brauche ich sehr viel Speicher. Aber wenn ich Wind und Sonne gut kombiniere und dann noch die anderen dazu nehme, die Laufwasserkraft, die Pumpspeicherkraftwerke, die Bioenergie, die steuerbar ist, die Geothermie, die bisher noch deutlich unterbelichtet ist, dann ist es selbstverständlich möglich, auch ein funktionierendes erneuerbares Energiesystem aufzubauen.
Mhm. Wieso machen wir denn nicht vorwärts bei diesen Windrädern?
Das hat zu tun im Wesentlichen mit völlig überzogenen natur- und artenschutzrechtlichen Vorgaben. Das ist das zentrale Hindernis im Genehmigungsverfahren. Und das hat zum Zweiten zu tun mit Bürgerprotesten, die aus meiner Sicht teilweise wirklich völlig überzogen sind, nicht nachvollziehbar, zum Teil vielleicht auch inszeniert, ich weiß es nicht. Aber an den beiden Dingen hapert es und deswegen kommen die Projekte eben langsamer, viel langsamer voran, als es eigentlich notwendig wäre. Und da ist es auch ein schwacher Trost, dass es in der Schweiz genauso ist. Auch dort brauchen die Windkraftprojekte extrem lang. Ich habe manchmal den Eindruck, dass die Gesellschaft insgesamt noch nicht ganz verstanden hat, was auf dem Spiel steht mit dem Klimawandel, weil man immer zurückblickt und immer denkt, das, was wir schon erlebt haben im Klimawandel, das sei das Problem. Ja. Aber das ist es ja nicht, sondern das, was auf uns zukommt, ist das Problem. Und ich glaube, wir werden in 10, 20 Jahren uns wundern, warum wir uns so hitzig über Windkraft unterhalten haben, wenn wir sehen, was dann tatsächlich auf uns zukommt. Mhm. In Deutschland wie auch in der Schweiz.
Gut, aber trotzdem sind ja das auch legitime, demokratische Prozess, dass man halt irgendwo auch protestiert, wenn wir mit etwas nicht einverstanden sind. Da kannst du noch lange sagen, ist mir gleich oder es ist schade. Du kannst es bedauern, aber machen dagegen kannst du ja letztlich nicht.
Nein, es ist ja auch ganz konkret so. Wir haben jetzt beispielsweise am Standort Lenge, das ist südlich von Donaueschingen, schon seit über einem Jahr eine Baugenehmigung. Die wurde beklagt. Das ist in einem Rechtsstaat so. Man kann eine Baugenehmigung beklagen, so wie ich auch gegen die Baugenehmigung eines Nachbargebäudes klagen kann. Ja. Genau. Und dieses Verfahren liegt jetzt beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim. Und solange das nicht entschieden ist, wissen wir nicht, ob wir dieses Projekt baulich umsetzen können. Mhm. Daran möchte ich ja auch nicht rütteln. Selbstverständlich gibt es in einem Rechtsstaat Möglichkeiten, bestimmte Behördenentscheidungen zu überprüfen. Aber insgesamt glaube ich, dass diese Gesellschaft auf dem falschen Weg ist. Also sie legt dort den Finger hin und sagt, mir passt das nicht, nämlich die Windkraft, ohne zu erkennen, dass das Problem ganz woanders liegt. Das sind nicht die Windräder.
Also dass man es quasi ein bisschen mehr müsste aus dem Gesamten anschauen. Wir haben das ja in Schaffhausen ganz ähnlich mit dem Krobach. Das ist auch ein Projekt, das schon ewig quasi pendent ist. Wie beurteilst du das so mit dem Blick über Grenzen?
Naja, ich bin ja jetzt ausdrücklich als Deutscher in diese Sendung eingeladen. Ich weiß natürlich, dass es nicht gut ankommt, wenn Deutsche den Schweizern sagen, was sie falsch machen. Also ich setze mich jetzt einmal ganz bewusst und mit großer Freude in die Nesseln hier. Ich muss schon sagen, die Diskussion in der Schweiz irritiert mich manchmal. Denn ich habe den Eindruck, als ob man hier eine Vorstellung vom eigenen Land hätte, so wie wenn das alles nur Heideland wäre. Mhm. Als ob es in der Schweiz keine Autobahnkreuze gäbe. Keine Hochspannungstrassen, keine großen Industriegebiete. Die Schweiz ist ja nicht nur durch und durch ein landschaftlich reizvolles Land, sondern es ist natürlich ein Industrieland, in dem es Industriebetriebe gibt mit großem Strombedarf. Und da alles immer nur auf das Landschaftsbild zu reduzieren, das finde ich auf eine Art niedlich, aber auf die andere Art auch schockierend, muss ich sagen. Was hier schon alles gescheitert ist. Ja, ich habe ja die Diskussionen mitbekommen, dass man am Rheinfall noch mal den Ausbau der Wasserkraft ein bisschen erhöhen wollte. Gescheitert. Biogasanlagen auf landwirtschaftlichen Flächen in der Schweiz, unvorstellbar. Freilandphotovoltaik will man nicht. Als ob es in der Schweiz keine Konversionsflächen gäbe, also alte Deponieflächen, ähnliches. Also ich muss sagen, die Debatte kommt mir manchmal schräg vor und da kann ich nur noch einmal sagen, das wird im Angesichts dessen, was auf uns zukommt, Wasserprobleme werden wir bekommen, gerade in den Alpen, wenn die Gletscher weg sind. Wir werden Probleme bekommen mit den Tälern, Moorgänge, was ja jetzt schon stattfindet, Erdrutsche werden zunehmen. Wir werden uns noch wundern, ob wir da nicht vielleicht die falschen Debatten geführt haben.
Mhm. Ich finde das spannend, also selbstverständlich, es ist mega beliebt, wenn die Deutschen uns sagen, wir sind so herzig und irgendwie Heidiland und bringen nichts voran. Wie ist das eigentlich? Tauschst du dich häufig mit Leuten aus der Schweiz aus über die Themen? Gerade jetzt zum Beispiel SA Power, EKS haben ja da einen systematischen Austausch und arbeiten die auch zusammen in gewissen Bereichen?
Also es gibt keinen systematischen Austausch in dem Sinne, dass es regelmäßige Treffen gibt, aber es gibt einen sehr guten Austausch, vor allem über die Plattform Hegau Wind. Das sind Stadtwerke hier aus der Region, wo auch SA Power und die EKS mit dabei sind. Und das freut mich sehr, dass wir hier diesen grenzüberschreitenden Austausch und auch die konkrete Zusammenarbeit haben. Verena-Foren war ja das erste Projekt, der Standort Brandt bei Engen ist jetzt das zweite Projekt. Dort haben wir Solarkomplexen Genehmigungsantrag eingereicht. Ich hoffe, dass wir da im Laufe dieses Frühjahrs auch die Genehmigung bekommen. Und dann würde man das wieder gemeinsam bauen. Also man verteilt die Risiken auf viele Schultern und da sind die Schweizer Kollegen immer mit dabei. Ja. Insofern kriegen wir mit, was in der Schweiz passiert. Und umgekehrt kriegen die Schweizer auch mit, was in Deutschland passiert. Also ich glaube, das ist sehr hilfreich. Weil letztlich, wenn wir ehrlich sind, wir haben im Hegau ja mehr zu tun mit den Menschen direkt an der Grenze, als jetzt mit Leuten aus Schleswig-Holstein. Die haben andere Probleme.
Ja, das ist definitiv so. Jetzt hast du ziemlich kritisiert. Gibt es noch etwas, wo du findest, das machen die Schweizer fast ein bisschen besser, als ihr jetzt an der Grenze?
Ich finde nicht, dass sie es besser machen, aber sie haben natürlich wesentlich bessere Ausgangsbedingungen. Die Schweiz hat ja traditionell einen hohen Anteil an regenerativen Energien, nämlich die klassische Wasserkraft, Laufwasserkraft und die Pumpspeicher. Mit den Pumpspeichern haben sie einen ganz großen Trumpf in der Hand für den Ausbau der Erneuerbaren, weil damit diese Flexibilität von Wind und Sonne eigentlich sehr gut ausgeglichen werden kann. Deswegen finde ich, die Schweiz könnte durchaus wesentlich beherzter und auch optimistischer in diese Diskussion reingehen. Wenn man sieht, dass jetzt in Deutschland in den letzten 20 Jahren der Anteil erneuerbarer Energien etwa versechsfacht wurde, von deutlich unter 10 auf jetzt knapp 60%. Wenn man sich überlegt, in der Schweiz, ihr habt ja schon die Hälfte regenerativ, ihr müsst ja gar nicht versechsfachen, ihr müsst ja nur knapp verdoppeln, muss ich sagen, wenn man das ernst nehmen würde, das Thema, ich glaube, es wäre in 10 Jahren erledigt.
Okay.
Also insofern kann ich eigentlich die Schweizer nur motivieren, sie müssten die Bremsen einmal lockern. Und dann wären sie schneller fertig mit dem Thema als Deutschland.
Okay, was mich nur spannend finde in dieser Debatte ist die AKW-Geschichte. Also in der Schweiz sind wir jetzt recht viel am Diskutieren. Es gibt doch auch immer mehr Leute, die sagen, ja, jetzt müssen wir eigentlich auf die neueste Atomkrafttechnologie setzen. Ich glaube, in Deutschland ist das ein totales Tabu. Ich glaube, das ist durch mit der Atomkraft, oder?
Nein, die Diskussion flammt natürlich immer wieder auf. Also das Thema ist noch nicht erledigt. Aber in der Sache faktisch ist es erledigt, denn die großen ehemaligen Betreiber, also die großen Energiekonzerne, wollen nicht mehr. Die haben jetzt den Rückbau geordnet eingeleitet. Da gibt es Zeitpläne, die hinterlegt sind, da gibt es Investitionspläne. Also da wird nichts mehr kommen, das ist sicher. Und das Thema ist natürlich auch insoweit erledigt, weil die Erneuerbaren jetzt so günstig geworden sind, ist Atomkraft schlicht zu teuer. Es würde nur funktionieren, wenn man das staatlich subventioniert, also wenn man eine Kilowattstunde Atomstrom mit einer Einspeisevergütung bezahlt. So macht es aktuell Großbritannien, Hinkley Point C, ein großer Neubau eines Atomkraftwerks mit sehr hohen Einspeisevergütungen. Das würde funktionieren, aber das ist niemandem vermittelbar, dass man Atomkraft staatlich subventioniert. Und deswegen ist meine feste Überzeugung, das Thema ist tatsächlich erledigt.
Okay.
Das funktioniert vielleicht noch in Autokratien, in Russland, in China, wo das Ganze einfach staatlich getrieben ist. Ja, da ist das Staatsdoktrin, aber wenn ich es dem freien Spiel der Marktkräfte überlasse, wenn ich sage, der günstigste Strom soll sich durchsetzen, die Atomkraft vom Tisch.
Okay, spannende Aussage. Bene, wir könnten, glaube ich, noch ewig zu diesen Themen weiter diskutieren. Sehr spannend, dir zuzuhören. Ich habe noch eine Abschlussfrage. Und zwar, draußen ist es langsam schon wieder ein bisschen wärmer und so. Wir haben ein bisschen banget vor dem Winter und denkt, lange es denn mit der Versorgung? Sind wir auf der sicheren Seite? Können wir sagen, wir sind da eigentlich jetzt durch, was den Winter 23, 24 anbelangt? Oder hast du immer noch Bedenken?
Nein, ich habe keine Bedenken mehr. Die Gasspeicher insgesamt sind voll. Das ist ja so ein ganz wichtiger Gradmesser, dass man zur Not auf diese Gasspeicher zurückgreifen kann. Von daher denke ich in der Tat, dass der Winter ausgestanden ist. Ich finde aber den Hintergrund dieser Debatte sehr interessant, weil uns zum ersten Mal bewusst wird, dass Energie eben keine Selbstverständlichkeit ist. Wir beide von unserem Lebensalter, wir sind aufgewachsen in der Zeit, wo das normal war. Energie ist einfach immer da.
Ja.
Darüber muss man sich keinen Kopf machen. Ja. Noch die Generation unserer Großeltern, also zumindest meine Großeltern, im Schwarzwald aufgewachsen, die mussten noch in den Wald gehen, Holz schlagen. Da wurde ausschließlich mit Holz geheizt. Das heißt, es war keine Selbstverständlichkeit. Ja. Wenn man nicht genug Holz gemacht hatte, musste man frieren. Und insofern finde ich das eigentlich ganz gut an der Debatte, dass uns nochmal klar wird, wir müssen uns um das Thema kümmern. Das ist nicht selbstverständlich.
Ja, also dass man quasi so ein bisschen sensibler wird auf dieser Geschichte.
Absolut.
Ja. Bene, ganz herzlichen Dank, bist du da gewesen. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei allen, die reingeschaut oder reingelassen haben. Um was geht's? Gibt es wieder in ein paar Wochen. Bis dahin wünsche ich eine sorgenfreie und energiereiche Zeit. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören.
Um was geht's? Der Schaffhauser Videocast über Energie. Unterstützt vom EKS und von SH Power.